Hilmi Gaschi weiß noch sehr genau, wie er den 17. Februar 2008 verbracht hat. Er war hier im Rabe-Studio und moderierte seine albanische Sendung Lame. Seit 30 Jahren lebt Hilmi Gaschi in der Schweiz, geboren aber ist er in Prizren im heutigen Kosovo.
An dem 17. Februar war ich hier in diesem Studio zusammen mit ein paar Kollegen. Es war schon im Vorfeld bekannt, dass an diesem Tag die Unabhängigkeit ausgerufen wird und wir warteten gebannt darauf. Wir hatten uns vorbereitet, auch Interviews geführt, um ein bisschen so die Stimmen vor Ort einzufangen. Aber wir haben auch Leute hier ins Studio eingeladen, die dann quasi ihre Gedanken in diesem Moment geteilt haben. Es war eine unter dem Strich ein freudiges Ereignis für uns.
Die Vorgeschichte hingegen war alles andere als freudig. Der jüngste Staat Europas wurde aus dem Feuer geboren. Oder besser, aus der Asche des Kosovo-Krieges in den Jahren 1998-99. Ein Krieg zwischen den serbischen Streitkräften und den kosovo-albanischen SeparatistInnen der UÇK. Oliver Schmidt, Professor am Institut für Osteuropäische Geschichte in Wien, erläutert.
1998 handelte es sich eigentlich um das letzte Kapitel des Zerfalls Jugoslawiens nach der serbischen Aggression gegen Slowenien, dann gegen Kroatien, dann gegen Bosnien-Herzegowina, versuchte jetzt Slobodan Milosevic eigentlich eines der ganz großen Probleme des serbischen Nationalstaates zu lösen. Das war die Präsenz einer sehr starken albanischen Bevölkerung, die im Kosovo eben die Mehrheit gebildet hat.
Jahrelang war der Widerstand der albanischen Minderheit im Kosovo friedlich geblieben. Dann aber kam das umstrittene Abkommen von Dayton.
Als in Dayton klar wurde und der Westen auch festgelegt hat, dass Kosovo eine interne Angelegenheit Serbiens sei, hat sich sowohl die serbische Politik radikalisiert, wie dann auch der albanische Widerstand. Es wurde klar, dass der Westen einen pazifistischen Widerstand nicht honoriert und man deswegen zu einem bewaffneten Widerstand übergegangen ist.
Im März 1999 kam die entscheidende Wende im Kosovo-Krieg. Das westliche Militärbündnis NATO unter Führung der USA entschied sich nach langem Zögern, NATO-Truppen in den Kosovo zu schicken, obwohl China und Russland das dazu notwendige UN-Mandat blockierten. Der damalige US-Präsident Bill Clinton begründete den NATO-Einsatz damit, dass man die kosovarische Bevölkerung schützen und das Pulverfass im Herzen Europas dringend entschärfen müsse.
Today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We have acted with resolve for several reasons. We act to protect thousands of innocent people in Kosovo from a mounting military offensive. We act to prevent a wider war, to defuse a powder keg at the heart of Europe that has exploded twice before in this century with catastrophic results.
Die NATO hat damals interveniert, um das wohl größte Massenverbrechen, das in Europa begangen worden wäre, nach 1945 zu verhindern. Das war ein humanitärer Einsatz gegen eine serbische Regierung und serbische Paramilitärs, die Krieg geführt hat gegen einen Teil der eigenen Bevölkerung und damit auch moralisch das Recht verwirkt hat, über diese Menschen weiter staatliche Gewalt auszuüben.
Trotzdem war und bleibt dieser NATO-Einsatz in Kosovo ohne Mandat der UNO bis heute umstritten. Vor allem auch die politische Linke stellte er damals vor ein großes Dilemma. Hilmi Gaschi, Kosovo-Schweizer und Sektionsleiter bei der Gewerkschaft Unia Berner Oberland, erinnert sich.
NATO war per se für die Linken eine Organisation, die man kritisieren muss. Ich teile diese Einschätzung heute noch. Und wenn man gleichzeitig sagt, ja, wieso intervenieren sie dann für die Kosovo-Albaner und nicht für die Kurden oder für die Palästinenser? Also mit diesem Widerspruch kam ich damals persönlich als engagierter Linker nicht zurecht. Als Betroffener in diesem Konflikt wusste ich um meine Subjektivität. Und es ist auch gut, dass man diese Diskussionen führt, aber auch bewusst ist, dass sie nicht ohne Widersprüche geführt werden können und konnten auch nicht damals geführt werden.
Für Osteuropa-Historiker Oliver Schmidt hingegen ist klar, der damalige NATO-Einsatz gegen Serbien im Kosovo-Krieg war absolut notwendig.
Man kann sich überlegen, was geschehen wäre, wenn die NATO nicht eingegriffen hätte. Und die Antwort gibt uns die Geschichte in Bosnien mit Hunderttausenden von Vertriebenen und Toten und einem enormen menschlichen Elend. Die Kritiker des Einsatzes müssen sich schon fragen lassen, was denn eine Alternative gewesen wäre. Und das ist einfach unrealistisch. Es gab dazu keine Alternativen, die Milosevic zurückgebunden hätten.
Später musste sich Serbenführer Slobodan Milosevic vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verantworten, auch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Kosovo-Krieg. Ohne NATO-Einsatz im Kosovo-Krieg hätte es 9 Jahre später keinen unabhängigen Kosovo gegeben. Darin sind sich die ExpertInnen einig. Denn mit dem NATO-Einsatz zogen sich serbische Regierung und Paramilitärs aus dem Kosovo zurück.
Und die Einsetzung einer UN-Verwaltung mit all ihren Problemen war auf jeden Fall ein deutlicher Schritt in Verbesserung der Lebensbedingungen. Aber eine dauerhafte UN-Verwaltung kann keine Lösung sein für einen Staat in Europa. Und angesichts auch der demografischen Verhältnisse, die albanische Bevölkerung hat die überwältigende Mehrheit im Kosovo, war das auch ein logischer Schritt.
Und so erklärte sich der Kosovo am 17. Februar 2008 unabhängig.
Kësoj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.
Die große Euphorie wich aber schon bald einer großen Ernüchterung. Der Prozess der Staatenbildung war äußerst kompliziert. Nicht nur die UNO, auch viele europäische Länder weigern sich bis heute, den Staat Kosovo anzuerkennen.
Das heißt, es ist hier schon einmal schwierig für Kosovo in internationalen Institutionen aufgenommen zu werden. Dann dauerte ja die UNO-Verwaltung weiter fort. Es kam dazu die EU-Mission EULEX, die ja im Justizsystem Reformen durchführen und Strafprozesse durchführen sollte, die weitgehend gescheitert ist an innerer Schwäche und an eigener Korruption. Also es waren schon die Rahmenbedingungen relativ schwierig.
Dieser Machtkampf zwischen der kosovarischen Regierung auf der einen Seite und der EU- und der UN-Verwaltung auf der anderen Seite dauert bis heute an, bekräftigt Kosovo-Schweizer und Gewerkschafter Hilmi Gashi.
Also entstehen interessante Konstellationen. Die kosovarische Regierung kann sich immer zurücklehnen und sagen, ja, die NATO oder die EU oder die EULEX lassen uns nicht machen. Und die EU sagt, die kosovarische Regierung muss die Korruption bekämpfen, Rechtsstaatlichkeit garantieren, Voraussetzungen schaffen, dass die jungen Leute eine Bildung haben, einen Job haben, damit sie nicht auswandern wollen. Und in diesem Widerspruch gibt es nur die Schuldzuweisungen und die Bevölkerung weiß wirklich nicht, wem sie trauen soll. Weil beide haben die Chance verpasst, eine Situation zu schaffen, dass die Leute Vertrauen haben in Institutionen.
Dieses Spiel von gegenseitigen Schuldzuweisungen beobachtet auch Osteuropa-Historiker Oliver Schmidt, wobei er die kosovarische Elite hier besonders in die Pflicht nimmt.
Es ist ein strukturelles Problem in der ganzen Region. Das ist nichts Spezifisches für Kosovo. Wir erleben jetzt in Südosteuropa eine Rückkehr zu autoritären Strukturen von politischen Eliten, die eigentlich ideologiefrei sind, deren Lebenszweck darin besteht, staatliche Ressourcen für sich und die eigene Klientel in Anspruch zu nehmen.
Und während die kosovarische Machtelite profitiere, habe die breite Bevölkerung das Nachsehen, meint Gewerkschafter Hilmi Gashi.
Sie haben kein Konzept, wie man die Gesundheitsversorgung für die ganze Bevölkerung sicherstellt, obwohl wir viele Ärzte haben. Wir haben sehr gute Lehrerinnen und Lehrer, aber sie haben null Ideen, null Visionen, was sie machen sollen. Wir haben eine Elite, die sich verbrüdert hat mit dem Kapital, der kein Interesse hat an geregelten Arbeitsbedingungen, an Gesetze, die angewandt werden, an Mindestlöhne. Wir haben es eigentlich mit einem Netz zu tun, der sich vor allem auf der Ebene der Elite sich selber einen Dienst erweist, aber nicht an die Bevölkerung denkt.
Zehn Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung fühlen sich die KosovarInnen nicht nur von der eigenen Regierung im Stich gelassen, sondern auch von der EU, betont Gewerkschafter Hilmi Gashi. Nicht zuletzt, weil die EU immer noch nicht bereit ist, auch dem Kosovo die europaweite Bewegungsfreiheit zu garantieren.
Kosovo ist das einzige Land in Europa, das eigentlich ein Reisevisum braucht. Bei der deutschen Botschaft warten die Leute 6 Monate auf einen Termin. Für die Jugend bedeutet das, die Isolation kann entweder akzeptiert werden oder durchbrochen werden. Es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten, Kosovo zu verlassen. Eins ist via Familiennachzug, heiraten. Und die zweite Möglichkeit ist, beschränkte, gut ausgebildete Plätze zu ergattern. Und wenn diese 2 Möglichkeiten nicht gegeben sind, dann ist die dritte, durch das Fenster einzureisen. Wenn die Türen zu sind, benutzt man das Fenster.
Anfangs 2015 erreichte die Auswanderungswelle einen Höhepunkt. Zehntausende Menschen verließen den Kosovo Richtung Europa und die Abwanderung hält bis heute an. Auch nach den letzten Wahlen im Sommer 2017 deutet wenig darauf hin, dass sich der Kosovo bald lösen könnte aus dem dichten Netz aus Abhängigkeiten, Klientelismus und Korruption. Kein Wunder, ertönt da die Forderung immer lauter, man müsse den Kosovo 10 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung nochmals befreien.